Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. Heute machen wir das Trio der Hauptnährstoffe komplett und sprechen über Kohlenhydrate. Alles Dickmacher oder einfach nur missverstanden? Süß, energiereich und umstritten. Kohlenhydrate. Während manche sie als unverzichtbare Energiequelle schätzen, meiden andere sie konsequent in sogenannten Low-Carb-Diäten. Doch was sind Kohlenhydrate eigentlich aus chemischer Sicht? Welche Rolle spielen sie in unserem Körper und was ist wirklich dran an den Mythen rund um Zucker und Stärke? Darüber wollen wir heute mit Lebensmittelchemiker Professor Thomas Hähnle von der TU Dresden sprechen. Wir, das sind wie immer Studentin Jule Wendig und ich, Per Kittel, Dezernent am Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Insofern, wie gehabt, hallo Thomas, hallo Jule.
Hallo Per, hallo Jule.
Hallo.
Thomas, wir sind ja ein Lebensmittelchemie-Podcast und daher starten wir auch gern mit den chemischen Grundlagen. Kannst du mal ganz kurz erläutern, was sind denn Kohlenhydrate eigentlich?
Vielleicht kurz zur Bezeichnung. Der Begriff Kohlenhydrate, der wurde 1844 von einem Chemiker namens Carl Schmidt geprägt. Der beobachtete damals, dass viele dieser aus Pflanzen isolierten Verbindungen die gleiche Summenformel bezüglich der Elemente Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff aufweisen, also scheinbar aus Kohlenstoff und Wasser bestehen, also Hydrate des Kohlenstoffs, wie man es aus wissenschaftlicher Sicht dann nannte. Eine andere Bezeichnung, die heute hauptsächlich benutzte, ist die als Saccharide und bezugnehmend darauf kann man dann verschiedene Kohlenhydrate unterscheiden und zwar einfache Kohlenhydrate und komplexe Kohlenhydrate. Die einfachen, die bestehen aus einem oder zwei Saccharidbausteinen. Man spricht dann von Mono- oder Disacchariden. Das wären zum Beispiel der Traubenzucker oder der Fruchtzucker, Glucose und Fructose oder auch unser Haushaltszucker, die Saccharose. Komplexe Kohlenhydrate, die bestehen aus vielen Einzelbausteinen. Das können mehrere tausend sein, also das sind dann sogenannte Polysaccharide. So ein für unsere Ernährung als Energielieferant ganz wichtiger Vertreter dieser komplexen Kohlenhydrate ist die Stärke.
Wenn man sich die Nährwerttabellen anschaut, steht ja immer Kohlenhydrate, davon Zucker. Du hast ja gesagt, dass Zucker auch zu den Kohlenhydraten gehört. Warum unterscheidet man denn in diesen Tabellen nur zwischen Zucker und Kohlenhydraten allgemein?
Ja, das ist eine wichtige Frage, die wahrscheinlich viele beschäftigt, wenn sie mir so einen Blick auf die Verpackung von Lebensmitteln werfen. Diese Angabe ist gemäß der Lebensmittelinformationsverordnung vorgeschrieben. Und der Grund für diese zwei Angaben, also zum Beispiel Kohlenhydrate 50% und davon Zucker 15% oder so, die liegt darin, dass der Begriff Kohlenhydrate der Oberbegriff ist, also sowohl die einfachen wie auch die komplexen Kohlenhydrate umfasst. Der Gehalt an Kohlenhydrat, der auf dem Lebensmittel steht, ist also die Summe von zum Beispiel Stärke plus Saccharose plus Traubenzucker und so weiter. Während der Begriff dann davon Zucker nur die einfachen Kohlenhydrate meint, also den Haushaltszucker, die Saccharose, den Traubenzucker und so weiter. Der Grund für die Unterscheidung ist, wenn man es ganz einfach vielleicht formulieren möchte, dass die einfachen Kohlenhydrate schneller ins Blut gehen und so den Blutzucker schneller ansteigen lassen, während die komplexen Kohlenhydrate, also zum Beispiel die Stärke, langsamer verdaut werden. Und diese Unterscheidung in einfache und komplexe Kohlenhydrate, die soll also dazu beitragen, dass man erkennt, wie viel schneller Zucker in einem Produkt steckt. Und das ist dann insbesondere für Menschen mit Diabetes hilfreich.
Kannst du uns ein paar Beispiele nennen, welche Kohlenhydrate in welchen Lebensmitteln vorkommen?
Einfach- und Zweifachzucker, also die Mono- und die Disaccharide, die sind zum Beispiel in Obst, in Bananen, in Äpfeln oder in Beeren. Da findet man dann zum Beispiel die Saccharose, also den klassischen Haushaltszucker, den Fruchtzucker, die Fructose, den Traubenzucker, die Glucose. In Milch und in Milchprodukten, da ist Milchzucker drin, die sogenannte Laktose, das ist ein Disaccharid. Und in den Süßigkeiten oder Limonaden, da ist dann meistens nur Haushaltszucker enthalten, also die Saccharose. Die komplexen Kohlenhydrate, also die Polysaccharide, die kommen zum Beispiel in Brot, in Nudeln, in Reis, in Kartoffeln oder auch in Hülsenfrüchten, in Linsen oder Bohnen vor. Und da ist das wichtigste Kohlenhydrat, wie vorhin schon mal erwähnt, die Stärke. Das ist in diesen Pflanzen der Energiespeicher, das Energiespeicherkohlenhydrat. Ja, und ganz wichtige Kohlenhydrate sind dann auch noch die Ballaststoffe. Das sind ebenfalls Polysaccharide, die in der Pflanze aber jetzt nicht zur Speicherung von Energie dienen, sondern eher so als Gerüstmaterialien. Also zum Beispiel Zellulose, Pektin, Pentosane, so heißen die. Die kommen dann entsprechend zum Beispiel in den Zellwänden der Getreidekörner vor, in der Schale von Äpfeln oder von anderen Früchten.
Diese Ballaststoffe sollen ja für unsere Ernährung super wichtig sein. Warum eigentlich? Wie wirken die denn im Körper?
Ja, wichtig ist, dass diese Ballaststoffe in unserem Verdauungstrakt, das heißt vor allem jetzt im Dünndarm, nicht gespalten, also nicht verdaut werden können. Sie führen also nicht zu einem Blutzuckeranstieg. Sie gelangen dafür dann in den Dickdarm und können dort dann das Wachstum von Darmbakterien positiv beeinflussen. Das ist zunächst wichtig für die Darmtätigkeit generell. Ja, und ferner können dann diese Bakterien im Dickdarm manche Ballaststoffe abbauen, also fermentieren. Und durch diese Aktivität der Bakterien, da können dann im Dickdarm sogenannte kurzkettige Fettsäuren gebildet werden, die dann ebenfalls positive Effekte auf den Stoffwechsel, auf das Immunsystem haben sollen. Man spricht im Zusammenhang mit diesen Ballaststoffen dann auch von einer sogenannten präbiotischen Wirkung. Das heißt, dass bestimmte Ballaststoffe quasi als Futter für nützliche Darmbakterien dienen und so die gesunde Darmmikrobiota fördern sollen. Das ist allerdings dieses Präbiotik-Konzept in der Forschung etwas umstritten, denn jeder Mensch hat so ein individuelles Mikrobiom und nicht jeder reagiert dann gleich auf die entsprechenden Ballaststoffe. Was aber sehr gut belegt ist, ist, dass die Ballaststoffe den Cholesterinspiegel senken können. Sie binden nämlich im Darm die Gallensäuren, die dann ausgeschieden werden. Und so muss dann die Leber neue Gallensäuren herstellen, verwendet dafür das Cholesterin aus dem Blut und so kann es dann zu einer Senkung des Cholesterinspiegels kommen. Also Ballaststoffe sind vor allem in Vollkornprodukten, also zum Beispiel Vollkornbrot, Haferflocken, Vollkornnudeln und so, aber auch Gemüse, Karotten, Brokkoli, Hülsenfrüchte, Kichererbsen, Linsen, alles das sind gute Quellen für Ballaststoffkohlenhydrate.
Ja, Stichwort Ballaststoffquelle, also auf manchen verpackten Lebensmitteln steht das ja extra drauf, der Begriff Ballaststoffquelle. Das ist doch sicherrechtlich irgendwie geregelt, also ab welcher Menge an Ballaststoffen auf Lebensmitteln darf man das dann draufschreiben?
Ja, da gibt es sogar ganz genau Vorgaben und die findet man wieder mal in der Verordnung von der EG 1924-2006. Das ist diese Verordnung, die wir schon ein paar Mal diskutiert haben, die handelt von Nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben über Lebensmittel. Konkret darf jetzt auf der Verpackung sowas stehen wie Ballaststoffquelle oder auch sowas wie reich an Ballaststoffen, wenn das Lebensmittel mindestens 3 Gramm Ballaststoffe pro 100 Gramm enthält. Solche Bezeichnungen, die findet man dann manchmal auf Verpackungen von Knäckebrot oder so, bei Müsli-Mischungen, bei abgepackten Vollkornbrot oder so. Und wenn man das dann macht, also auf der Verpackung quasi wirbt mit diesem hohen Gehalt an Ballaststoffen, dann muss eben der konkrete Gehalt dieser Polysaccharide auch in der Nährwerttabelle angegeben werden.
Ja, vielleicht nochmal zum Begriff Polysaccharide, den verbinde ich tatsächlich auch eher mit Zusatzstoffen. Kannst du das noch ein bisschen einordnen?
Ja, das ist tatsächlich so, dass also viele Polysaccharide, also komplexe Kohlenhydrate, auch als Zusatzstoffe in Lebensmitteln genutzt werden. Da gibt es zum Beispiel das Pektin, das hat die E-Nummer 444, das wird aus Äpfeln oder Zitrusfrüchten isoliert und das nutzt man dann als Geliermittel in Marmelade zum Beispiel. Oder das Johannisbrotkernmehl, E-Nummer 410, das Guarkernmehl, E-Nummer 412. Das sind Polysaccharide, die aus den Samen von bestimmten Hülsenfrüchten gewonnen werden. Und die kann man dann nutzen als Verdickungsmittel, zum Beispiel in Joghurts oder in Soßen. Aktuell auch sehr häufig in veganen Fleischalternativprodukten. Man sieht also an diesem Beispiel eigentlich ganz gut, dass viele Zusatzstoffe, eben zum Beispiel diese Polysaccharide, unmittelbar aus natürlichen Quellen isoliert werden.
Lass uns gleich nochmal zur Stärke in Lebensmitteln zurückkommen. Da habe ich noch eine Frage. Ich denke jetzt an Getreide, Reis, Nudeln und sogar Kartoffeln. Die werden ja alle gekocht, bevor wir sie essen. Hat das was mit den Kohlenhydraten zu tun?
Ja, absolut. Ich meine, das Weichwerden von bestimmten Lebensmitteln, wie zum Beispiel Getreide, Reis, Nudeln oder so, das spielt tatsächlich oder hängt tatsächlich direkt von der Stärke ab, und zwar von Veränderungen der Struktur der Stärke. Stärke ist in seiner nativen Form für unseren Körper sehr schwer verdaulich, denn diese einzelnen Polysaccharidmoleküle sind strukturell sehr dicht angeordnet, zudem in den genannten Pflanzen in sogenannten Stärkekörnern gespeichert. Und dadurch ist die Stärke in Wasser eigentlich nicht löslich und die Verdauungsenzyme, die heißen Amylasen, die könnten die Stärke so in ihrer nativen Form nicht aufspalten. Durch das Kochen verändert sich jetzt die Struktur der Stärke, sie verliert ihre reguläre Anordnung, es kommt quasi zu einer Auffaltung und Streckung der Stärkeketten. Die Stärkekörner nehmen Wasser auf, die quellen auf und platzen dann und so geht dann die Stärke gewissermaßen in Lösung bzw. wird von Wasser, wie man sagt, hydratisiert. Und beim weiteren Erhitzen bildet sich dann so ein gelartiger Zustand und das ist dann quasi das Weichwerden zum Beispiel von Nudeln oder von Kartoffeln. Diesen Prozess nennt man in der Fachsprache Verkleisterung und der macht dann die Stärke für unsere Verdauungsenzyme zugänglich. Wenn wir diese gekochten, stärkehaltigen Lebensmittel essen, dann kann unser Körper die Stärke deutlich besser aufspalten und als Energiequelle nutzen. Wenn wir die Lebensmittel roh essen, dann können wir die Stärke definitiv nicht verwerten. Und deshalb ist das Kochen bei stärkehaltigen Lebensmitteln so wichtig. Es sorgt letztlich dafür, dass man die Kohlenhydrate überhaupt biologisch ausnutzen können.
Ich habe gehört, dass Stärke sozusagen gesünder sein soll, wenn man gekochte Lebensmittel nochmal abkühlen lässt. Ist da überhaupt was dran?
Ja, gesünder würde ich jetzt natürlich nie sagen, es wisst ihr, aber an dieser Geschichte ist, sagen wir, insofern was dran, dass sich beim Abkühlen von gekochten, stärkehaltigen Lebensmitteln diese, ich sag mal, aufgequollene Stärke teilweise wieder in ihren nativen Zustand zurückverwandelt, zurückfaltet. Also teilweise wieder die Ausgangsstruktur annimmt und dadurch wieder unlöslich und unverdaubar wird. Man spricht dann von der sogenannten resistenten Stärke und resistent meint resistent gegenüber den Verdauungsenzymen. Diesen Prozess, auch da gibt es einen Ausdruck in der Fachsprache dafür, den nennt man Retrogradation. Das ist übrigens die gleiche Reaktion, die beim Altbackenwerden von Brot abläuft. Ja, und diese resistente Stärke, da die jetzt im Dünndarm nicht gespalten werden kann, liefert sie auf der einen Seite weniger Kalorien und wirkt dann ja wie ein Ballaststoff, geht also wieder in den Dickdarm und kann sich dort unter Umständen positiv auf die Darmbakterien auswirken. Ja, ein weiterer Vorteil dieser resistenten Stärke ist, dass sie den Blutzuckerspiegel etwas langsamer ansteigen lässt und somit dann für Menschen, die auf ihren Blutzucker achten, interessant sein kann, auch etwas insgesamt weniger Kalorien liefert. Ob jetzt all diese Effekte jetzt aber tatsächlich einen in Anführungszeichen Gesundheitseffekt haben oder vielleicht sogar beim Abnehmen helfen, das muss sicherlich sagen wir ein bisschen relativiert werden, denn insgesamt werden da, ich weiß es gar nicht genau, aber höchstens so 10-15% der Stärke wirklich resistent, was dann den Gesundheits- und vielleicht Abnehmnutzen wahrscheinlich eher ja, minimal macht.
Dann lass uns doch vielleicht mal zur Funktion der Kohlenhydrate für unseren Körper kommen. Um das zu verstehen, müssen wir uns ja vor allem erstmal den Verdauungsprozess von Kohlenhydraten anschauen. Das ist ja überaus komplex. Insofern, Thomas, gerne erläutern, aber gerne kurz erläutern.
Ja, natürlich. Also das für unsere Energiegewinnung wichtigste Kohlenhydrat, haben wir schon erwähnt, das ist die Stärke. Und die Stärkeverdauung, die beginnt bereits im Mund, wenn wir jetzt zum Beispiel ein bisschen Brot kauen. Und zwar enthält jetzt der Speichel ein Enzym namens Amylase und die fängt im Mund an, die Stärkemoleküle im Brot in kleine Bruchstücke aufzuspalten. Das kennt jeder vielleicht nur aus dem Schulunterricht oder so ein Experiment. Wenn man eine Zeit lang auf einem Brot herumkaut, dann wird es allmählich süß. Und es liegt eben jetzt genau an den Spaltprodukten der Stärke, am Malzzucker, der sich bildet. Ja, diese Vorverdauung durch die Speichelamylase, die läuft jetzt im Mund ab beim Kauen und dann vermutlich noch etwas im Magen. Dann aber geht der Speisebrei in den Dünndarm und da kommt eine zweite Amylase dazu, die wird von der Bauchspeicheldrüse gebildet und die spaltet jetzt dann sozusagen komplett die Stärke nahezu vollständig in die Maltose, also einen Zweifachzucker. Ja, und auf den Dünndarmzellen, da sitzt dann ein weiteres Enzym, das dieses Disaccharid-Maltose in die zwei Glukosemoleküle spaltet. Und diese Glukose, die wird dann durch spezielle Transportmoleküle über die Dünndarmzellen ins Blut aufgenommen und der Blutzucker steigt an.
Ja, und wenn dann dieser Blutzucker ansteigt, dann fühlen wir uns wach und energiegeladen, richtig? Aber woher kommt das denn?
Ja, dazu muss man kurz erläutern, wie die Regulation des Blutzuckers funktioniert. Eine ganz wichtige Rolle spielt hier das Hormon Insulin, von dem sicherlich jeder schon mal gehört hat. Sobald also der Blutzucker steigt, da registrieren dann spezielle Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die heißen Beta-Zellen, die registrieren diesen Blutzuckeranstieg und die schütten dann das Insulin aus. Und das Insulin wirkt als Hormon und da zieht man dann oft den Vergleich als Türöffner. Es signalisiert also quasi allen Zellen, die Glucose als Energiequelle brauchen, ihre Türen, also ihre Transporter sozusagen, für Glucose zu öffnen. Und dann zum Beispiel die Muskelzellen und die Gehirnzellen, die nehmen jetzt dann die Glucose über ihre bestimmten Transporter auf und nutzen die Glucose zur Energiegewinnung. Wenn jetzt mehr Glucose im Blut ist, als man sozusagen für die Energiegewinnung braucht, dann wird die überschüssige Glucose in die Leber aufgenommen. Und auch das wird über das Insulin gesteuert. Die Glucose wird dort dann in der Leber als Glykogen gespeichert. Das ist so ein Polysaccharid, das schaut so ähnlich aus wie die Stärke. Und durch diese Aufnahme der Glucose in die Zellen wird also der Blutzucker abgesenkt auf das normale Maß. Dabei jetzt das Insulin dafür sorgt, dass die Glucose schnell in die Zellen gelangt, wo sie dann als, sag mal, schneller Treibstoff sozusagen zur Verfügung steht. Da spürt man dann so ein Energiehoch, weil die Zellen, vor allem die Muskelzellen natürlich jetzt sofort auf die leicht verfügbare Energie zugreifen können und unser Körper dadurch kurzfristig deutlich leistungsfähiger wird.
Nun kann die Regulation durch Insulin ja durchaus beeinträchtigt sein, Stichwort Diabetes. Kannst du das noch kurz ein bisschen beleuchten? Was steckt da dahinter?
Ja, Diabetes mellitus, das ist eine grundlegende Erkrankung, bei der die Regulation des Blutzuckerspiegels gestört ist. Da gibt es zwei Hauptformen, die nennt man Typ 1 und Typ 2. Der Typ 1 Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung und die beginnt meistens schon recht früh, so im Alter zwischen 6 und 15 Jahren. Man sagt das dann, man bezeichnet diese Form auch häufig als juvenilen, als jugendlichen Diabetes. Der kann allerdings, muss man dazu sagen, auch in jedem Alter auftreten, allerdings ist es dann relativ selten. Dieser Typ 1 Diabetes, der ist dadurch charakterisiert, dass es einen Insulinmangel ergibt, dass es zu einem Insulinmangel kommt. Und zwar kommt der dadurch, dass das eigene Immunsystem quasi die insulinproduzierenden Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse angreift und zerstört. Man wird also, wenn man so will, gegen sich selbst allergisch sozusagen. Und sowas nennt man dann Autoimmunerkrankung. Das Immunsystem richtet sich gegen die eigenen Körperzellen. Und dadurch kann dann kein oder nur sehr wenig Insulin gebildet werden. Und ohne das Insulin können die Körperzellen keine Glukose mehr aufnehmen. Der Blutzucker bleibt quasi dauerhaft erhöht. Beim Typ 2 Diabetes ist es ein bisschen anders. Da produziert der Körper noch ausreichend Insulin, zumindest am Anfang. Aber die Körperzellen reagieren dann immer schlechter drauf. Das heißt, das Insulin wirkt schlechter. Man sagt, die Zellen werden insulinresistent. Und das versucht dann die Bauchspeicheldrüse zunächst auszugleichen, indem sie mehr Insulin produziert. Irgendwann reicht es aber auch nicht mehr aus. Die Beta-Zellen ermüden dann durch diese permanente Insulinproduktion. Und in der Folge kommt es dann ebenfalls zu einem dauerhaft erhöhten Blutzuckerspiegel. Man hat den Typ 2 Diabetes früher auch als Altersdiabetes bezeichnet, weil er eben bei vielen Menschen im höheren Alter so ganz allmählich auftrat. Tatsächlich tritt diese Form von Diabetes heute aber auch schon im jüngeren Lebensalter auf, sogar bei Jugendlichen oder Kindern stellt man das fest. Und es ist dann hauptsächlich assoziiert mit dem wichtigsten Risikofaktor für Diabetes, nämlich dem Übergewicht.
Soweit ich mich an die Beratungsgespräche im Zuge der Schwangerschaft meiner Frau mit unserem Sohn erinnere, gibt es, glaube ich, noch einen dritten Typ Diabetes.
Ja, ja, das stimmt. Das ist neben diesem Typ 1 und Typ 2 gibt es noch eine dritte Form. Das ist der sogenannte Schwangerschaftsdiabetes, den man auf gut medizinisch auch Gestationsdiabetes nennt. Diese Form, die kann, wie es der Name sagt, tatsächlich erstmals während der Schwangerschaft auftreten, auch wenn die Frau bisher nicht an Diabetes erkrankt war. Da gibt es verschiedene Überlegungen zu den Auslösern. Man vermutet, dass es die Hormonumstellung ist im Körper. Bestimmte Hormone wie Cortisol, Östrogen, Progesteron und so weiter. Und diese Hormone sollen dann als Gegenspiel des Insulins wirken, was dann dazu führen kann, dass die Körperzellen weniger empfindlich auf das Insulin reagieren. Es entsteht also ähnlich wie beim Typ 2 eine Insulinresistenz. Schwangerschaftsdiabetes betrifft so etwa 5-6% der schwangeren Frauen, wenn ich es richtig weiß, ist aber dann häufig nach der Geburt reversibel. Allerdings erhöht ein Schwangerschaftsdiabetes dann das Risiko für einen späteren Typ 2 Diabetes und da gehören dann ebenfalls Risikofaktoren dazu, wie zum Beispiel Übergewicht, das höhere Alter natürlich, auch eine genetische Veranlagung und natürlich insgesamt eine ungesunde Lebensweise.
Lass uns vielleicht nochmal allgemein zum Anstieg des Zuckergehalts im Blut nach dem Essen zurückkommen. Man hört ja, dass es Lebensmittel gibt, die Blutzucker unterschiedlich schnell ansteigen lassen. Bei Vollkornbrot zum Beispiel steigt er demnach langsamer und das ist dann besser. Stimmt das?
Ja, das ist richtig. Es gibt in der Tat Lebensmittel oder sagen wir besser Stärkequellen, die den Blutzucker trotz gleicher Menge an Kohlenhydrat oder so unterschiedlich schnell ansteigen lassen. Und darauf aufbauend hat man dann in den 1980er Jahren ein Konzept entwickelt, das war ein Wissenschaftler namens David Jenkins, der hat das Konzept des glykämischen Index oder GI abgekürzt entwickelt. Die Forschenden, die hatten damals entdeckt, dass sich verschiedene Stärkequellen unterschiedlich stark auf den Blutzuckerspiegel auswirken. Und der von ihnen dann definierte GI, der gibt also dann quasi an, wie rasch und wie hoch der Blutzuckerspiegel nach dem Essen von so einer Stärkequelle ist. Also zum Beispiel der Vergleich zwischen Hafer, Reis, Mais und so weiter Stärken. Im Vergleich dann wird es gemessen zur Aufnahme der gleichen Menge an reiner Glukose. Die Glukose dient quasi als Referenzwert. Da sagt man, die hat einen GI per Definition von 100. Und Stärken, etwa jetzt zum Beispiel aus Brot, Reis, Kartoffeln, die haben dann je nach Quelle und Verarbeitung einen GI, der häufig unter 100 liegt. Also trotz der gleichen Menge Glukose, gespeichert als in der Stärke, führt es dann dazu, dass der Blutzucker langsamer ansteigt als bei der reinen Glukose. Und dieser langsamere Anstieg der Blutglucose gibt dann dem Körper, also genau gesagt dem Insulin, mehr Zeit zu reagieren sozusagen und damit den Zucker aus dem Blut in die Zellen zu transportieren. Und dadurch werden dann Insulinspitzen vermieden, was dann insbesondere für Menschen mit Diabetes ein Vorteil ist.
Ich habe mir dazu mal eine Tabelle der deutschen Krankenversicherung angeschaut und jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Du sagtest, der Wert wurde ursprünglich für verschiedene Stärken etabliert. Hier finde ich jetzt aber Zahlen für Lebensmittel, die eigentlich gar keine Stärke enthalten. Also Essig, Gurkenmilch, Joghurt, Honig. Ne? Honig hat hier eine 60. Kommt denn jetzt in Joghurt oder Honig Stärke vor?
Ja, das ist genau das Problem. Denn dieses ursprünglich eigentlich nur für Stärkequellen etablierte und auch analytisch, möchte ich mir so sagen, fundierte und gut messbare Prinzip. Das wurde in der Folgezeit dann auf komplette Lebensmittel übertragen, die jetzt zum Teil, wie du sagst, gar keine Stärke enthalten. Und das führt dann dazu, dass die Vergleichbarkeit eigentlich nicht mehr richtig gegeben ist. Denn manche der Werte, die du jetzt gerade auch genannt hast, die so als GI angegeben sind, die errechnen sich dann einfach aus der Zusammensetzung. Also zum Beispiel beim Honig, der hat halt einfach nur die Hälfte, der besteht zur Hälfte aus Glucose und damit hat er natürlich einen GI von 50 im Vergleich zu einer reinen Glucoselösung. Und genauso gilt es auch für andere Lebensmittel, du sagtest gerade Gurken oder irgendwie sowas, da rechnet man dann einfach aus dem Kohlenhydratgehalt so einen GI aus. Dazu kommt dann auch noch, dass dieser GI von allen möglichen Faktoren abhängt, der Zusammensetzung, der Zubereitungsart, Fett zum Beispiel, verzögert die Magenentleerung und dämpft damit den GI. Das Zerkleinern oder das Kochen von Lebensmitteln, das kann den GI erhöhen. Auch der Ausmalungsgrad vom Getreide spielt eine Rolle. Vollkornprodukte mit intakter Schale lassen den Blutzucker langsamer ansteigen als verarbeitete Weißmehlprodukte. Also insofern sind diese Angaben des GI für jetzt, ich sag mal, komplexe Lebensmittel wirklich mit Vorsicht zu genießen, weil die eben analytisch oft nicht exakt bestimmt sind und damit als Parameter ja jetzt bezogen auf die ursprüngliche Idee dieses glykämischen Index eigentlich wenig aussagefähig.
Es gibt ja die sogenannte Glücksdiät, die auf diesem GI-Konzept aufbaut. Wie ist das denn einzuordnen?
Ja, das stimmt. Diese Glücksdiät, die war vor allem Anfang der 2000er Jahre recht populär und die beruht in der Tat direkt auf diesem Konzept des glykämischen Index. Also kurz gefasst war da die Idee, dass man relativ wenig Kohlenhydrate essen soll. Und wenn, dann soll ich mit einem niedrigen glykämischen Index, weil das halt dann den Blutzucker langsamer und weniger stark ansteigen lässt. Man soll dadurch dann den Insulinspiegel konstant niedrig halten und das soll dann wiederum Heißhungerattacken vorbeugen und die Fettverbrennung begünstigen. Das war so die Grundidee. Ich möchte da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, sondern auf die Position der Deutschen Gesellschaft für Ernährung verweisen, die DGE. Die sagt zwar, dass der glykämische Index für sich in seinem Ursprung durchaus ein fundiertes wissenschaftliches Konzept ist, aber halt nur für die Ernährung bei Diabetes. Für gesunde Menschen, sagt die DGE, ist dieser glykämische Index definitiv nicht geeignet, als Kriterium zu dienen, jetzt zum Beispiel für die Auswahl von Lebensmitteln. Ähnliches sagt auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA, die sagt, die kommt zum Schluss, dass sozusagen bezüglich des GI keine spezifischen Empfehlungen veröffentlicht werden können, da die wissenschaftliche Datenlage, ich zitiere das jetzt mal, nicht ausreicht, um gesundheitsbezogene Aussagen zu treffen. Und das gilt damit natürlich auch für diese Glücksdiät. Letztlich gibt es keine wissenschaftliche Basis für diese spezielle Form der Diät. Die DGE sagt, dass sich diese Diät nicht für eine dauerhafte Ernährung eignet. Vor allem deshalb, weil halt, ja wie so oft bei solchen Diäten, die wichtigsten Faktoren, der Fettgehalt und ganz vor allem die Kalorienmenge oft dann nicht beachtet werden.
Okay, aber was denn nun mit der landläufigen Einteilung in gute und schlechte Kohlenhydrate? Ist da aus deiner Sicht überhaupt was dran?
Ehrlich gesagt, nein. Aber ich sag's mir so, allgemein wären ja Stärken zum Beispiel mit einem niedrigen glykämischen Index oder Ballaststoffe, die werden als gute Kohlenhydrate bezeichnet. Und die Monodisaccharide, die Glucose, der Haushaltszucker, die werden dann als schlecht bezeichnet. Jetzt ist diese Einteilung in gut oder schlecht ebenso wenig sinnvoll wie diese, ja ich nenne es mal binäre Kodierung, über die wir uns ja auch oft unterhalten, also die Kodierung in gesunde und in ungesunde Lebensmittel. Es gibt also aus lebensmittelwissenschaftlicher Sicht eigentlich keine schlechten oder schädlichen Kohlenhydrate. Entscheidend ist, ja wie eigentlich so oft, die Menge, also vor allem die Kalorienmenge und die Ausgewogenheit, also die Gesamtmischung. Wenn man jetzt im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung so ein bisschen darauf achtet, ausreichend von ballaststoffreichen Kohlenhydratquellen zu essen, also Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst oder so, und dafür vielleicht dann diese energiedichten und zuckerreichen Lebensmittel etwas reduziert, also vor allen Dingen gesüßte Getränke, Süßigkeiten und so, da muss man sich über jetzt gute oder schlechte Kohlenhydrate eigentlich nicht groß nachdenken und dann irgendwie fast panisch alles mit Zucker oder den vermeintlich schlechten Kohlenhydraten aus dem Speiseplan rauszulassen. Es ist wirklich überflüssig.
Wie sinnvoll ist es dann, ganz auf Kohlenhydrate zu verzichten? Entstehen da Mangelerscheinungen? Also diese Carb-Free-Diäten sind, glaube ich, schon recht weit verbreitet.
Ja, das stimmt wirklich. Solche Diäten, also bei denen die Kohlenhydratzufuhr stark eingeschränkt wird oder komplett reduziert wird oder komplett auf Null gesetzt wird und stattdessen dann vor allem Protein und Fett gegessen wird, das sind also wirklich sehr populär. Und tatsächlich können jetzt solche Carb-Free-Diäten kurzfristig sogar zu einem schnellen Gewichtsverlust führen. Das liegt daran, dass der Körper, wenn man jetzt keine Kohlenhydrate zuführt, auf die Fettreserven zugreift, um daraus dann Energie zu gewinnen. Und es kann jetzt unter Umständen bei Menschen mit starkem Übergewicht oder bei bestimmten Stoffwechselerkrankungen durchaus sinnvoll sein, allerdings halt wirklich nur unter ärztlicher Aufsicht. Es zeigen nämlich jetzt auf der anderen Seite viele Studien, dass diese Carb-Free-Diäten bezüglich einer, ich sag mal, langfristigen Wirksamkeit definitiv auch nicht besser sind als eine kohlenhydrathaltige, ausgewogene Ernährung. Das große Problem ist zudem, und das ist durch viele Studien belegt, dass wenn jetzt Menschen auf Low Carb, komplett Low Carb sich ernähren, also konsequent Kohlenhydrate rauslassen, dass die dann zu wenig Ballaststoffe, zu wenig Vitamine, auch zu wenig Mineralstoffe aufnehmen, dass sie eben auf wichtige Quellen, auf wichtige Lebensmittel, zum Beispiel Vollkornprodukte oder Hülsenfrüchte oder sogar Obst und Gemüse verzichten. Und deshalb rät wiederum die DGE sogar ausdrücklich davon ab, sich kohlenhydratfrei oder extrem kohlenhydratarm zu ernähren.
Kennt ihr eigentlich die Glucose Goddess? Das ist ein Instagram-Account und hinter der steckt eine französische Autorin, die sogar Biochemikerin ist. Sie behauptet, dass bei einem von ihr persönlich entwickelten vierwöchigen Programm wissenschaftlich fundierte Ernährungsmethoden vermittelt werden, um den Blutzuckerspiegel auszugleichen, die Energie zu steigern, Heißhungerattacken zu reduzieren und den Schlaf zu verbessern. Das hört sich ja jetzt eigentlich erstmal fantastisch an.
Ja, stimmt. Also diese Dame, die heißt Jesse Injospe, die begann mit ihrem Insta-Account, ich glaube 2018, so mit so grundlegenden Ernährungstipps, und 2022 hat sie dann auch ein Buch geschrieben, in dem sie sich dann offenbar selbst als, ja, Glukose-Göttin bezeichnet, was jetzt schon so ein bisschen, sage ich mal, an Größenwahn grenzt, vor allem weil das Ernährungskonzept, das sie da propagiert und das dann in den sozialen Medien so super gefeiert wird, eigentlich nichts anderes ist als das vorhin beschriebene Konzept vom glykämischen Index. Also sie wiederbelebt es sozusagen, verbindet es dann mit allen möglichen wissenschaftlich oft auch etwas, sagen wir mal, halbschaurigen Ernährungshacks. Um es kurz zu machen, der Ansatz der Dame basiert auf der Idee, dass Blutzuckerspitzen, also Glukose-Peaks, nach kohlenhydratreichen Mahlzeiten negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben sollen. Und dass dann deren Vermeidung, eben zum Beispiel durch eine bestimmte Essensreihenfolge oder durch bestimmte Lebensmittelkombinationen, dann mehr Energie, weniger Heißhunger und insgesamt einfach mehr bessere Gesundheit führen soll. Also letztlich ist es nichts anderes als das GI-Konzept von vor 30 Jahren oder so. Und nun ist es ja, wie wir vorhin schon besprochen haben, wissenschaftlich durchaus anerkannt, dass starke Blutzuckerschwankungen bei Menschen mit Diabetes problematisch sind. Für gesunde Menschen ist die Bedeutung von kurzfristigen Blutzuckerspitzen aber völlig unklar, und darauf jetzt eine Ernährungslehre aufzubauen, ist halt primär gutes Marketing, um es so zu sagen, hat aber mit Wissenschaft eigentlich wenig zu tun.
Man muss schon sagen, dass die Videos von ihr sehr sympathisch rüberkommen und die Ernährungstipps sprechen offenbar viele Menschen an.
Ja, das ist natürlich richtig, diese propagierten Glukose-Hacks, da wird dann zum Beispiel behauptet, dass man das Gemüse vor den Kohlenhydraten essen soll oder dass man vor dem Essen ein Glas Essig trinken soll, was dann den Blutzuckeranstieg vermeiden soll. Diese Tricks, die zeigen in kleinen Studien vielleicht durchaus sogar mal kurzfristige Effekte, ich habe das sogar selber mal ausprobiert, allerdings ist die Evidenzlage so unsicher, dass sie definitiv keine generellen Empfehlungen rechtfertigt. Also sich jetzt quasi im Alltag strikt an dieses Konzept, an diesen Konzepten zu orientieren, ist wissenschaftlich nicht belegt. Ich meine, es schadet in den meisten Fällen wohl auch nichts. Also insofern kann man der Frau Anjospe durchaus zugutehalten, dass ihr Ansatz recht sympathisch rüberkommt, nicht so medizinisch dogmatisch wie bei manchen anderen und dadurch vielleicht viele motiviert, mal über ihr Essen nachzudenken. Viele werden dann vielleicht erkennen, dass kleine Veränderungen im Essverhalten sich auf das Wohlbefinden durchaus auswirken. Aber jetzt, sagen wir, eine revolutionäre neue Ernährungslehre oder gar göttliche Erleuchtung oder so, das sind diese Konzepte definitiv nicht.
Thomas, keine Folge ohne DGE. Was sagt die denn? Wie viel Kohlenhydrate sollen es denn sein pro Tag? Wie viel dürfen wir essen? Und ja, wie sollten die vielleicht idealerweise auch zusammengesetzt sein?
Also die DGE empfiehlt, dass Kohlenhydrate den größten Anteil an unserer täglichen Ernährungszufuhr ausmachen sollen. Und da gibt es so Zahlen typisch für die DGE, nämlich 50% der Gesamtenergie. Und weniger als 10% der Energiezufuhr pro Tag soll aus dem zugesetzten Zucker stammen. So, und das bedeutet, wenn man es jetzt mal umrechnet, bei einer durchschnittlichen erwachsenen Person mit einem Energiebedarf von rund 2000 Kilokalorien, da wären das pro Tag dann etwa 250 Gramm Kohlenhydrate, davon 50 Gramm Zucker. Und die DGE empfiehlt generell, täglich mindestens 30 Gramm Ballaststoffe aufzunehmen. Ja, und wie wir es vorhin ja schon mal kurz erwähnt haben, die Zufuhr dieser Kohlenhydrate, die soll halt idealerweise durch Lebensmittel erreicht werden, wie Vollkornprodukte, Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und so. Das wäre dann aus Sicht der DGE eine ausgewogene Zufuhr von komplexen und einfachen Kohlenhydraten. Jetzt muss man schon kritisch anmerken, es gibt Erhebungen, wonach die tatsächliche Zuckerzufuhr, also der einfachen Kohlenhydrate, statt der maximal empfohlenen 50 eher so bei 90 Gramm am Tag liegt. Und das ist jetzt bei bestimmten Bevölkerungsgruppen vor allen Dingen resultierend aus gesüßten Erfrischungsgetränken. Ja, und auch wenn ich mich jetzt sonst, das wisst ihr, mit so Ernährungsempfehlungen eher zurückhalte, hier ist es wirklich sinnvoll, darüber nachzudenken, ob man da reduzieren kann. Wir hatten das ja auch schon mit thematisiert in unserer Folge zu den Zuckeralternativen.
Ist ein zu viel an Kohlenhydraten und ganz speziell ein zu viel an Zucker denn unmittelbar ein Risiko für Entwicklungen von Diabetes?
Also ein zu viel an Kohlenhydraten, und da denkt man natürlich jetzt in dem Fall vor allen Dingen an den Zucker, ist, das muss man schon sagen, nicht unmittelbar oder direkt ein Auslöser für Diabetes. Also um es klarzustellen, Zucker verursacht keine Diabeteserkrankung. Es gibt aber natürlich einen indirekten Zusammenhang, denn so ein dauerhaft hoher Konsum von leicht verdaulicher Stärke oder von Zucker kann dann natürlich zu einer übermäßigen Kalorienaufnahme führen, was dann in der Folge wieder Übergewicht nach sich zieht. Und Übergewicht, insbesondere das sogenannte viszerale Fett, das ist das Bauchfett, das ist der wichtigste Risikofaktor für die Entstehung von Typ-2-Diabetes, also für eine Insulinresistenz. Und entscheidend ist also, wie so oft bei unseren Diskussionen zu allen möglichen Zusammenhängen zwischen Ernährung und Gesundheit, eben die Menge. Hier jetzt die Gesamtenergiezufuhr und daraus resultieren dann das Körpergewicht.
Kann man denn dann umgekehrt durch Abnehmen Diabetes Typ 2 auch wieder heilen?
Ja, es ist in der Tat so. Also Abnehmen kann bei Diabetes Typ 2 tatsächlich sehr viel bewirken. In den meisten Fällen oder in manchen Fällen, sagen wir besser, geht es sogar so weit, dass die Erkrankung in eine sogenannte Remission geht. Das bedeutet, die Blutzuckerwerte normalisieren sich dauerhaft und es werden keine Diabetesmedikamente mehr benötigt. Medizinisch spricht man allerdings, wie gesagt, von einer Remission und nicht von einer Heilung, weil die Diabeteserkrankung dann zurückkehren kann, wenn also das Gewicht wieder steigt oder die alten Lebensgewohnheiten sozusagen zurückkehren. Bei Menschen, jetzt besonders bei Menschen, die noch nicht lange an Diabetes Typ 2 leiden und deutlich an Gewicht verlieren, da sind dann die Chancen auf eine Remission wirklich sehr gut. Da gibt es Studien, die zeigen, dass schon eine Gewichtsabnahme von etwa 5-10% die Blutzuckerwerte deutlich verbessern können. Ja, und bei starkem Übergewicht oder entsprechend größerem Gewichtsverlust, da kann sich dann der Stoffwechsel tatsächlich so weit normalisieren, dass der Diabetes praktisch verschwindet.
Thomas, ihr beschäftigt euch in eurem Team ja auch mit Forschungen zu Kohlenhydraten, und zwar jetzt nicht nur zu deren Reaktion bei der Verarbeitung, wie wir das ja in der Maillard-Reaktion oder in der Folge zur Maillard-Reaktion schon mal besprochen hatten, sondern auch mit der Kohlenhydratverdauung und deren Bedeutung eben etwa bei Diabetes. Ja, vielleicht kannst du das mal ein bisschen einordnen.
Ja, das stimmt tatsächlich. Wir verfolgen da ein Projekt, in dem es um die Wirkung von bestimmten Lebensmittelinhaltsstoffen auf die Aktivität von den Verdauungsenzymen geht, und zwar speziell den Enzymen, die für die Stärkespaltung und die Kohlenhydratverdauung verantwortlich sind. Da weiß man schon seit längerem, dass bestimmte Lebensmittel, wie zum Beispiel Zimt oder auch Früchte wie Heidelbeeren oder Aroniabeeren, diese Enzyme, das beginnt mit der Amylase im Speichel und dann eben auch die in der Dünndarmmembran sitzende Enzyme, dass die durch diese Inhaltsstoffe gehemmt werden können und damit unter Umständen die Glukoseaufnahme ins Blut verlangsamt werden kann. Was man jetzt aber noch nicht weiß, ist, welche konkreten Verbindungen dafür verantwortlich sind und ob diese Wirkung dann für den Menschen auch wirklich relevant ist. Und genau das versuchen wir aufzuklären. Wir versuchen, einzelne Verbindungen zu isolieren, die dann strukturell zu identifizieren und dann hinsichtlich der Wirkung, man sagt sowohl in vitro, also im Reagenzglas mit bestimmten Enzymtests, auch in Zellkulturen und dann halt auch in Ernährungsstudien zu prüfen. Perspektivisch ist da so die Idee dahinter, dass diese Arbeiten dann vielleicht sogar zu einer Anwendung von bestimmten Extrakten aus Lebensmitteln führen könnten, etwa zum Beispiel zur Unterstützung der Blutzuckerkontrolle bei Diabetes.
Wie immer zum Abschluss interessiert mich natürlich, welche kohlenhydratreichen Lebensmittel ihr persönlich am liebsten esst. Und per diesmal geht der Harzer Käse nicht. Bei mir ist es mein absolutes Lieblingslebensmittel, weil das sehr gut passt, die Kartoffel.
Ja, bei mir ist trotzdem der Harzer Käse, klar. Und wenn es Kohlenhydrate sein müssen, dann würde ich immer den Reis in den Reiskocher werfen, den wir nämlich auch zu Hause haben. Und das hat bei uns auch einfach organisatorische Gründe. Den kann man nämlich anstellen und dann macht er sein Ding und man kann nebenbei noch was anderes dazu kochen. Und ehrlicherweise zu Reis passt eben auch ganz gut einfach weitere gesunde Nahrung, ne? Also wir machen dann ganz gern ja eher asiatisch ein Curry oder was mit Gemüse. Insofern ist das eine ganz nette Geschichte für uns.
Super, die DG freut sich bestimmt. Bei mir sind es, Achtung, Quarkkeulchen mit Apfelmus. Alles drin, was man braucht, gekochte Kartoffel, resistente Stärke, ein bisschen Milcheiweiß aus dem Quark für die schnelle Energie, den Zucker aus den Äpfeln. Ich weiß, ziemlich viel Kalorien, also nicht unbedingt täglich, aber Sonntagnachmittag im Café oder so, für mich das Beste, was es in Sachsen gibt.
Mit Zimt.
Mit Zimt, absolut.
Ja, perfekt. Und damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wir können also festhalten, die oft gehörte Unterscheidung in gute und schlechte Kohlenhydrate ist aus wissenschaftlicher Sicht wenig sinnvoll. Weder gibt es per se ungesunde Lebensmittel, noch sind einzelne Kohlenhydrate grundsätzlich schädlich. Entscheidend ist, wie so oft, die Menge und die Ausgewogenheit. Wer im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung ausreichend ballaststoffreiche Lebensmittel wie Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Gemüse und Obst einbaut und dafür energiedichte, stark zuckerhaltige Produkte eher gelegentlich genießt, muss sich um sogenannte schlechte Kohlenhydrate keine Sorgen machen. Panik vor Zucker oder dem kompletten Verzicht auf bestimmte Kohlenhydrate ist jedenfalls völlig unnötig. Ja, und wenn Ihnen diese Folge auch den gewissen Energiekick gegeben hat und ja, Sie weiterhin an unserer Seite bleiben wollen, dann abonnieren Sie gern unseren Kanal. Food Facts gibt es immer am 24. jedes Monats auf der Webseite der TU Dresden und überall da, wo es Podcasts gibt. Das war Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. Bis zum nächsten Mal. Thank you.